Ihr Geliebten Gottes, das Blaue Kreuz, mit dem bin ich ganz schön verbunden. Als Jugendlicher bin ich dahin gegangen. Und im Rückblick kann ich sagen, Mensch, was gibt es für einen jungen Kerl Besseres, als am Kreuz zu landen? Also das, was er eben gesagt hat, dass man vor manchem bewahrt bleibt, das kann ich also nur bestätigen. Und ich bin zwar heute nicht im Blauen Kreuz, ich war auch, glaube ich, gar nicht Mitglied so richtig, aber der Arbeit sehr verbunden und habe viele kennengelernt, die ihr Leben den Suchtkranken gewidmet haben. Aus Liebe zum Nächsten. Das ist sehr bewundernswert und dankenswert und das zeigt aber auch, welche Liebe des Vaters auf Menschen übertragen werden kann, dass sie diese Liebe weitergeben. Also, ich bin dem Blauen Kreuz sehr verbunden und bin froh, dass es eben dann in dieser Richtung hier auch weitergeht. Jetzt wollen wir uns um unser Thema weiter kümmern. Wir haben gestern zu dem Thema die allumfassende Gnade und Liebe Gottes vornehmlich betrachtet, was diese eben nicht bedeutet, sondern welche Vorurteile oft bestehen. Und abgeschlossen haben wir damit, dass wir festgestellt haben, die Gerichte Gottes, die geben einen Sinn und einen Zweck. Und der ist, dass der Gerichtete im Gericht Gerechtigkeit lernt. Dass er lernt, was ist richtig, was ist falsch. Und dann erkennt ich und niemand sonst, auch nicht die Umstände. Ich bin schuldig, ich habe gesündigt, ich brauche Erlösung, ich brauche Jesus. Und wer so zu Gott ruft in seiner Not, da gibt uns der Psalmist Auskunft. Ruf mich an in der Not, so will ich dich retten. Und du wirst mich preisen. Und dann haben wir direkt die Frage gestellt, und die wollen wir jetzt auch beantworten. Gibt es denn kein zu spät? Nach dem leiblichen Tod hat der Mensch doch keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Oder etwa doch? Selbstverständlich gibt es wesentliche Unterschiede, ob ein Mensch zu irdischen Lebzeiten zu Gott findet oder nicht. Denn wenn ein Mensch von der Gnade Gottes zu Lebzeiten ergriffen wird, so wie wir es eben ja gesungen haben, und der Vater diesen in sein Leben zeugt, so darf er oder sie Glied am Leib des Christus sein. Und dieser Christusleib, der wird irgendwann vollzählig und vollständig sein und wird dann endgültig zubereitet und vollendet, so dass alle Glieder an diesem Leib dann makellos sein dürfen. Und in dieser vollkommenen und vollendeten Verfassung stellt der Sohn dem Vater seinen Leib vor beim Bema Gottes. Dann ist der Leib des Christus abgeschlossen. Aber unsere Frage fragt ja nicht nach den Gliedern seines Leibes, sondern fragt, kann ein Mensch, der zu seinen irdischen Lebzeiten nicht zu Gott gefunden hat, nach seinem Tod zu Gott finden und zu ihm gelangen? Und auch hier machen wir es so, wie wir es gestern und eigentlich immer machen. Wer soll uns Antwort geben? Unsere Meinung, unsere Vermutung, unser Wünschen oder einzig und allein der Blick in Gottes Wort. Und da lesen wir, Gott lässt die verlorenen Söhne auch laufen. Den Paulus ließ er eine Zeit lang laufen. Den Jona ließ er seine eigenen Wege gehen. Das Volk Israel, ein ständiges Auf und Ab und gerade in der Wüste, er gibt sie auch dahin und er gibt sie sogar dahin bis zum Tod, dass sie schließlich aus dem Tode zum Leben geführt werden. Leben aus Toten. Wer das Nichtseiende ruft, als wäre es da. Vom verlorenen Sohn heißt es, dass er tot war und zurückkam. Sollte für Gott etwas zu groß oder zu wunderbar oder zu herrlich sein? Jesus Christus hat doch die Schlüssel des Totenreiches rechtmäßig erworben, mit seinem Blut erkauft. Er kann Gott ein- und ausgehen nach seinem Belieben. Und wir haben auch ein Beispiel für zu spät. Die Tür der Arche, die stand jedem offen. Aber irgendwann wurde sie von oben verschlossen. Da war es für die, die nicht drin waren, zu spät. Alle, die nicht drin waren, kamen um. Und ist dieses Umkommen, dieses Verlorensein endgültig? Unser Herr hat sie doch nicht vergessen. Als er selber im Totenreich war, hat er ihnen Evangelium verkündigt. Wir können das nachlesen. 1. Petrus 3, Vers 19. Er ging hin und herroldete den Geistern im Gefängnis. Und welchen? Denen, die einstmals widerspenstig waren, als die Geduld Gottes in den Tagen Noahs langmütig war. Und unser Herr Jesus redet zu ihnen, redet zu denen, die damals verloren gingen. Und sein Reden ist nicht, hättet ihr damals doch bloß gehört, jetzt ist es zu spät. Das hat er nicht gesagt, sondern was sagt er? Da steht, er heroldet, er predigt, er verkündigt seine Botschaft. Und seine Botschaft ist das Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht, Botschaft von Rettung und Erlösung. Wir lesen weiter in 1. Petrus 4, Vers 6. Dazu wurde den Toten Evangelium verkündigt. Da hat mir einer gesagt, ja, das, was da an Verkündigung, das Wort für Verkündigung, das steht, das ist so, ja, hättet ihr mich mal anerkannt. Da habe ich geguckt, welche Begriffe stehen denn da? Die Begriffe, die da stehen für Verkündigen oder für Herolden eben, das sind dieselben, die wir auch an anderen gut bekannten Stellen finden. Ich lese einfach mal eins, nur um zu sehen, in welchem Zusammenhang die Begriffe vorkommen. Lukas 2, Vers 10. Der Engel sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch frohe Freudenbotschaft, die für das gesamte Volk sein wird. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das wird verkündigt, oder das versteht die Bibel unter Verkündigung. Oder ein anderer, auch ziemlich bekannter Vers, als Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Das ist mit diesen Worten gemeint. Und das alles ist bestätigt und vorangekündigt. Im Alten Testament lesen wir es, 1. Samuel 2, Vers 6, Jahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und
wieder heraus.
Führt heraus. 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand ist, der aus meiner Hand errettet. Oder der Psalmist fragt, Psalm 139, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel? Bist du da? Bettete ich mich im Scheol? Bist du da? Nähm ich Flügel der Morgenröte, ließ mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, Finsternis möge mich umhüllen und Nacht werde das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Finsternis wäre wie das Licht. Ganz gewiss, es gibt für Gottes Liebe, für Gottes Rettung kein zu spät, kein Hindernis, auch nicht den irdischen Tod, auch nicht das Gericht, auch nicht den Feuersee. Es ist Gottes eherner Grundsatz, die Gnade, die Barmherzigkeit, die rühmt sich gegenüber dem Gericht. Sich rühmen bedeutet hier sich erheben. Die Gnade ist erhobener als das Gericht. Sie triumphiert. Die Gnade und Barmherzigkeit triumphiert. Sie ist dem Gericht zuwider, entgegen und triumphiert, behält den Sieg, erhebt sich über das Gericht. Es gibt weitere Beispiele und Zeugnisse in der Bibel, dass es auch nach dem irdischen Tod für die Rettung der Gnade kein zu spät gibt. Ihr alle kennt den Achan. Achan ist der, der sich verbotenerweise Beute mitnahm bei der Eroberung von Ai. Die Wüstenwanderung Israels war beendet, das Volk nahm nun das Land ein und auch die Stadt Ai und sie sollten keine Beute machen. Aber Achan nahm sich heimlich was mit. Das fiel natürlich auf und Achan traf eine fürchterliche Strafe. Er wurde gesteinigt. Und wisst ihr, wo er gesteinigt wurde? Im Tal Achor. Und wisst ihr, wie oft das Tal Achor in der Bibel vorkommt? Es gibt wenige Stellen, aber eigentlich nur zwei Bereiche, wo es vorkommt. Der eine Bereich ist hier, dass er im Tal Achor gesteinigt wurde. Und der zweite Bereich steht in den Propheten Hosea und Jesaja. Und was sagt der Hosea über dieses Tal Achor? Hosea 2, Vers 15. Gott wird das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Wir können uns nicht vertun, das Tal Achor kommt an so anderen Stellen nicht vor. Also, es ist im Diesseits ein Ort des Gerichts mit tödlichem Ausgang. Aber für Gott ist es eine Tür zur Hoffnung, ein Durchgang zum Leben. Und das Gericht über Achan, wir hatten es ja, ist das Strafe oder Erziehung? Hier steht kein Wort von wegen Strafe. Ich lese euch zwei andere Worte, die im Zusammenhang mit ihm da stehen. Warum traf ihn dieses Gericht, Josua 7, Vers 12, um den Bann aus eurer Mitte zu vertilgen? Aha, es hat wieder einen Zweck. Oder Josua 2, Vers 25. Yahweh wird dich in Trübsal bringen. Das Gericht hat also eine Absicht, einen Zweck, einen Sinn, den Bann vertilgen und den Sünder in Trübsal bringen. Übrigens, Achan war nicht der einzige Sünder. Es heißt im Text eindeutig, dass die Kinder Israels, also insgesamt, Untreue begingen. Und Israel hat gesündigt und genommen und gestohlen und verheimlicht. Das Gericht über den armen Achan war also ein Muster für andere Sünder. Und für Achan besteht auch nach dem Tod Hoffnung, denn Gott macht seinen Gerichtsort zum Tor, zum Tür der Hoffnung. Wesentlich ist also zu unserem Thema immer ein Aspekt. Was will denn Gott? Was ist denn seine Absicht? Was ist denn sein Wille? Was bezweckt Gott denn mit seiner Schöpfung und mit seinem Tun? Will Gott wirklich das ganze All versöhnen? Diese Frage, die sollten wir uns stellen. Und unser großer Gott gibt einen einmaligen Beweis seiner Gottheit. Das macht nur er, das kann nur er. Er ist ja der einzige Gott. Und was ist dieser Beweis seiner Göttlichkeit? Er kündigt im Vorhinein an, was tatsächlich noch geschehen wird. Die Bibel ist voll von Prophezeiungen. Etliche sind bereits erfüllt und bewiesen, andere folgen noch. Ein Vers haben wir schon gelesen aus Jesaja 46. Ich lese jetzt mal Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsproß, lasse ich es euch hören. Oder Jesaja 44, 6 bis 8. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Dann heißt es weiter, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt? Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Und nicht nur, dass Gott von Anfang an das Ende verkündigt, dass er von Anfang an den Bauplan entworfen, geplant, kalkuliert und durchgerechnet hat. Nicht nur, dass er Vorkehrungen getroffen hat und seinen einzig gezeugten Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, als Lamm und Lösegeld auserkoren und vorgesehen hat. Nein, er stellt auch Folgendes fest. Haggai 2, Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Prediger 7, Vers 8, das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Also Gott sagt, mein Ratschluss, mein Wille, meine Absichten sollen zustande kommen. Und er sagt noch dazu, das Ende, die Vollendung ist schöner, ist größer, ist herrlicher als der Anfang. Wir müssen also noch kurz zum Anfang gucken. Da war Gott erst alles in sich selbst, alles in dem Sohn. Im Anfang war nichts anderes da als die Liebe des Vaters zum Sohn und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Vater und Sohn völlig eins, in Liebe vereint. Paulus berichtet davon. In Philippa 2, Vers 6 lesen wir, Christus, als er in der Gestalt Gottes war, erachtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und Johannes sagt, oder in Johannes wird gesagt, 17 Vers 5, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Der Sohn war also dem Vater gleich. Völlige Wesens- und Lebens- und Liebeseinheit. Und es war lauter Herrlichkeit, so herrlich, dass die ersten Geschöpfe voller Freude und Jubel waren, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Und diese Liebe, dieses Leben, diese Wonne, diese Herrlichkeit, diese totale Harmonie soll noch vermehrt werden, soll noch größer und noch herrlicher werden. Und das ist sein verkündeter Wille. Und wie kann das noch herrlicher werden? Indem diese völlige harmonische Wesen- und Liebeseinheit und das Leben zwischen dem Vater und dem Sohn auf alle Geschöpfe erweitert wird und von allen Geschöpfen erwidert wird. Und das haben sich der Vater und der Sohn gut überlegt. Gott hat einen Plan gemacht, der einzig und allein und voll und ganz seinem Willen und seinem Wohlgefallen entspricht, bis ins kleinste Detail. Und er hat als weiser Werkmeister die Berechnung so durchgeführt, dass sein Bauwerk hält. Auch die Kosten hat er kalkuliert und den Kaufpreis ermittelt und völlig bezahlt. Also, der Wille des Vaters ist Leben und Liebe in Herrlichkeit mit seiner ganzen Schöpfung. Und dass damit wirklich die ganze Schöpfung gemeint ist, dass also mit diesen allen tatsächlich alle gemeint sind, das haben wir gestern schon nachgelesen und nachgewiesen. Jetzt nehmen wir in den Fokus die Absicht, den Willen Gottes. Und wir lesen noch einen bekannten Vers, den kennen wir ja. Das ist schön, 1. Timotheus 2, Vers 4. Schön und willkommen vor den Augen Gottes, unseres Retters. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, der Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier sagen manche Übersetzer, das heißt nicht gerettet, das heißt geholfen. Das griechische Wort ist sozo und bedeutet gesund, unversehrt, wohlbehalten, heil, sicher, gewiss, bewahren, erretten, heilen, wiederherstellen und befreien, ist verwandt mit dem Begriff Soteria und das bedeutet Heil. Und Heil bedeutet so heil, als ob es nie einen Schaden gegeben hat. Wenn Gott heilt, wenn Gott hilft, dann richtig. Er klebt nicht nur ein Pflaster drauf, sondern er macht allen Schaden gut, heilt bis zur völligen Genesung. Und das ist Rettung total. Und damit erst gar kein Zweifel aufkommt oder dass wir uns über irgendwelche Worte zanken, fügt er noch hinzu, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit, lesen wir doch nach. Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige, hier steht, äonische Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott, und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Erkenntnis ist Einswerden in Liebe. Erkenntnis der Wahrheit ist Erkenntnis des allein wahrhaften Gott, ist Einswerden mit ihm in Liebe. Und das ist Leben. Das ist vom Tode zum Leben hinübergelangen. Und das ist der Wille Gottes, klar bezeugt. Ihr werdet sicher noch viel mehr Bibelstellen finden, die diesen Willen, dieses Zeugnis bestätigen. Für jetzt soll es genügen und wir gehen weiter zu der nächsten Frage, die ganz wesentlich ist. Wir haben gerade beantwortet, will Gott? Jetzt kommt folgerichtig, ja, kann Gott das auch? Kann Gott tatsächlich das ganze All versöhnen? Oder bleibt sein ausgesprochener Wille ein Wunschdenken, was sich nicht erfüllen lässt? Das fällt mir schon schwer, so eine Frage überhaupt zu stellen. Wir stellen damit die Allmacht des Allmächtigen in Frage.
Ja.
Trotzdem bleiben viele Gläubige dabei, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nicht. Haben wir eben gelesen. Ich gebe meine Ehre aber keinem anderen, auch keinem Menschen, auch keinem Widerwirker. Wir gehen gleich nochmal gesondert darauf ein, auf den Willen des Menschen, weil es so wichtig ist. Aber jetzt suchen wir in Gottes Wort die Antwort, kann Gott, wird Gott ausführen, was er will, was er vorhat, was er geplant hat? Nochmal zu dem Vers von gestern, Jesaja 46. Ich sage, sagt Jahwe, mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich habe es gesagt, ich führe es herbei, ich habe es geplant, ich vollbringe es auch. Das ist doch deutlich. Noch ein Wort aus dem Neuen Testament, Römer 14, Vers 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr. So wahr ich lebe, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott huldigen. Und dieses Wort vom Knie beugen, das findet sich mehrmals in der Bibel. Wir lesen es zum Beispiel in Jesaja 45, in den Versen 22 bis 24. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Hier ist auch kein Zeitaspekt dabei. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und gar keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen. Jetzt wird es also ganz ernst. Ernster geht es nicht mehr. Ich habe bei mir selbst geschworen. Aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. Ja. Die Bibel wird ganz ernst. So wahr ich lebe. Ich habe bei mir selbst geschworen. Gott schwört bei sich selbst, dass das in Erfüllung gehen wird, was er vorhat. Gibt's keinen Zweifel. Und jetzt kommt der Vers, Johann, den du gesagt hast. Philipper 2 und Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn überaus erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, der irdischen, der unterirdischen und jede Zunge huldige Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und damit gar kein Zweifel aufkommt, steht hier ja dabei, jedes Knie, aller Knie, im Himmel, im Irdischen und im Unterirdischen. Und jede Zunge huldige, das Wort ex homologeo, aus dem Inneren heraus übereinstimmend bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Verherrlichung Gottes, nicht nur Gottes, sondern Gottes des Vaters. Hier kann kein zähneknirschendes Unterworfensein gemeint sein, sondern alle bekennen sich zu ihm als Vater. Aus dem Innersten eines jeden Einzelnen ertönt der Gleichklang, die Übereinstimmung, die Harmonie mit dem Christus. Es geht ja auch nicht anders. Gottes Wort sagt doch eindeutig, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist, 1. Korinther 12, Vers 3. Das sagen zu können, dass er Herr ist, braucht also den Geist Gottes. Und den Geist Gottes erhält man durch Neuzeugung, durch Wiedergeburt. Dann hat er also alle in sein Gottesleben hineingezeugt. Muss ja, er ist ja in allen Vater. Gott führt also seinen Willen, seine Absichten, sein Vorhaben aus und bringt es zum Ziel und führt es in die Vollendung. Noch zwei Bestätigungen und dann gehen wir weiter. Psalm 135, Vers 6. Ich weiß, dass Yahweh groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was Yahweh wohlgefällt, tut er in den Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Und Tiefen übrigens sind ein Bild für die Gerichte Gottes.
Ja.
Und das gestern schon mal gelesene Wort vom Urheber und Vollender. Von all dem dürfen wir wegsehen, von all dem Wirrwarr dürfen wir wegsehen und hinblicken auf den Urheber und Vollender des Glaubens. Urheber und Vollender anfangen und zum Ziel bringen, vollenden, das ist bei ihm eins. So wie er ein Werk anfängt, so wie er ein Werk beginnt, so ist garantiert, dass er es zu Ende bringt, in die Vollendung führt. Anfangen und Vollenden ist eins. Und Christus ist der Urheber und Vollender. Die Offenbarung sagt, ich bin das Alpha und das Omega, Erste und der Letzte, der Ursprung und die Vollendung. Wir stellen fest, die Bibel lässt gar keinen Zweifel daran, dass Gott in Christus und durch Christus das vollendet, was er begonnen hat. Lässt gar keinen Zweifel daran, dass sein Wille zur Ausführung gebracht wird. Das hat der Allmächtige ja bei sich selbst geschworen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir das mit unserem Verstand verstehen, ob wir wissen und verstehen, wie das zugeht. Unser Verständnis spielt keine Rolle. Hier ist nur der Glaube gefragt. Glaube ich das, was Gottes Wort sagt? Gott sagt, ich vollende. Stellen wir uns doch im Glaubensgehorsam unter dieses Wort. Natürlich kommt die Frage, aber was ist, wenn der Mensch, wenn das Geschöpf nicht will? Das Heil ist doch kein Automat. Richtig, das Heil ist kein Automat und das Heil wird auch niemals ein Automat. Gott zwingt sein Heil den Menschen nicht auf, aber er setzt eine ganze Heilsgeschichte in Bewegung, um seine Geschöpfung in die Neuzeugung zu führen. Wir lesen in der Offenbarung erst ganz am Ende, siehe, ich mache alles neu. Davor gibt es Wege und Gerichte Gottes. Wir können auch sagen Gerichtswege. Und das haben wir ja zusammengefasst oder fassen es zusammen in den Formeln durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Kreuz zur Krone. Kein Heil ohne Gericht, aber auch kein Gericht ohne Heil. Unser Gott ist nicht nur Liebe, unser Gott ist auch heilig. Und als heiliger Gott ist es unmöglich, dass etwas, was aus Gott herausgestellt wurde, wieder Eingang zu Gott erhält, was nicht eben auch heilig und rein und makellos ist. Wir erinnern uns an Römer 11, Vers 36. Aus ihm, durch ihn und wieder in ihn hinein ist das All. Die Liebe Gottes ist so stark, dass sie die ganze geliebte Schöpfung unweigerlich anzieht, an sich zieht, zu sich zieht, dass Gott das ganze All, alles, was aus ihm ausgegangen ist, wieder in sich hinein aufnimmt. Dazu ist es ja erschaffen. Für ihn ist es ja erschaffen. Lesen wir in Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, unser Herr und Gott. Würdig bist du, Verherrlichung, Ehre und Macht zu erhalten, weil du das All erschaffen hast und es durch und für deinen Willen war und erschaffen ist. Um seinetwillen ist das ganze All. Und von uns, von seiner herausgerufenen Gemeinde, heißt es auch, dass sie für ihn selbst dargestellt ist. Epheser 5, 27. Und so, wie er mit seiner Gemeinde anfängt, als Auswahl anfängt, so führt er schließlich auch das ganze All, was je ins Dasein gerufen wurde, untersteht der Willensabsicht Gottes und ist für ihn selbst zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Absicht ins Dasein gerufen. Und nun lässt Gott seine Geschöpfe nicht in ihrer Natürlichkeit, in ihrem alten Wesen. In das alte Wesen hat ja die Sünde Eingang gefunden. Also Gott lässt die Geschöpfe nicht einfach in ihrem alten Wesen und sagt, jetzt seht zu, wie ihr so heilig und so voller Liebe werdet, dass ihr zu mir zurückkommen könnt. sondern er verändert die Geschöpfe durch Neuzeugung und Wiedergeburt. Er optimiert ja nicht das Alte, sondern zeugt neu und gibt uns seinen Heiligen Geist. Das ist sein eigenes Wesen. Paulus schreibt in Ephesern 4, Vers 6, ein Gott, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Er ist also nicht nur großer Gott und allmächtiger Schöpfer, dass er über allen steht, sondern er ist auch der Vater aller. Das heißt, er und nur er zeugt uns in sein Leben hinein. So Neugezeugte tragen sein Wesen in sich. Das ist viel mehr als geschaffen sein. Zuerst ist er ein Vater über allen und dann durch alle und schließlich in allen. So haben wir es gerade gelesen, Epheser 4, Vers 6. Ein Gott, ein Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen wirkt. Und sein Vaterwesen wird im Psalm 103 so schön beschrieben. Ich lese ab Vers 8. Barmherzig und gnädig ist Jahwe, langsam zum Zorn, groß an Güte. Er wird nicht immer da rechten und nicht ewiglich nachtragen. Er hat uns nicht getan nach unseren Sünden und nach unseren Ungerechtigkeiten, uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über die, welche ihn fürchten. Soweit der Osten vom Westen hat er von uns entfernt unsere Übertretung. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über die, die ihn fürchten. Über wen erbarmt er sich? Über die, die ihn fürchten. Es braucht also Gottesfurcht. Sprüche sagt, die Furcht Jahwes ist der Erkenntnis Anfang. Wir erinnern uns, Erkenntnis der Wahrheit ist das ewige, das äonische Leben. Deswegen sagt ein anderes Sprichwort, die Furcht Jahwes ist zum Leben. Oder der Psalm 110, Vers 111, Vers 10, die Furcht Jahwes ist der Weisheit Anfang. Oder Psalm 56, Vers 3, an dem Tag, da ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Aber wo kommt die Gottesfurcht denn her? Die dann hinführt zur Weisheit und zur Erkenntnis und zum Vertrauen und als Konsequenz zum Leben. Ja, wem es an Weisheit mangelt, der muss lernen. Wird dem Gesetzlosen Gnade erwiesen, sagt Jesaja 26, 10, wird dem Gesetzlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Sie sollen aber lernen, dem Gesetzlosen einfach Gnade erweisen, so nach dem Motto, Schwamm drüber. Das macht Gott eben nicht. Die Geschöpfe müssen lernen und Gott will der Lehrer sein. Der Gesetzlose muss Gerechtigkeit erst lernen. Und das haben wir ja auch gelesen, Jesaja 26, 9. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Und Prediger, der sagt in 1, Vers 18, wer viel lernt, jetzt füge ich hinzu, oder viel lernen muss, der muss viel leiden. Das steht wieder da. Da haben wir es wieder. Im Gericht wird gelernt. Das Gericht macht das alte Wesen nicht besser, aber im Gericht wird gelernt. Denn ich weiß, dass Jahwe groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er in den Himmel, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Und das hatten wir eben gelesen und gesagt, die Tiefen sind ein Bild für die Gerechte Gottes. Furcht Jahwes will ich euch lehren. Die Augen Jahwes sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien, steht im Psalm 34, 19. Deshalb also wird im Gericht Gerechtigkeit gelernt, damit Gott das Rufen nach ihm hört, anhört und er hört. Und dann steht im gleichen Psalm 34 in Vers 16, das Angesicht Jahwes ist aber wieder die, welche Böses tun, um ihr Gedächtnis von der Erde auszurotten. Gott hört also nicht auf die, die in ihrem Böses tun und in ihrem eigenen Verharren, die aber schreien. Aus ihren Bedrängnissen hört sie Gott und errettet er sie. Wer aus der Bedrängnis zu Gott ruft, der wird erhört. Nahe ist Jahwe denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geister sind, die rettet er. Erst wenn das Gericht den Sünder in den Zerbruch geführt hat und der Ungerechte Gerechtigkeit gelernt hat und der Gottlose Gottesfurcht gelernt hat, dann rettet Gott heraus. Zerbruch ist Lernen, Einsehen, dass man Sünder ist und Rettung braucht. Und dann rettet Gott. Wir haben es gesagt, ruf mich an in der Not, ruf mich an am Tag der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Hier steht auch nicht bei, dass dieses Wort irgendwann nicht mehr gilt. Und die meisten Gläubigen sagen eben, eine Bekehrung ist nur im irdischen Leben möglich. Danach ist es zu spät. Das hatten wir eben. Rufen mich an in der Not. Ich werde dich erretten. Ich werde dich erretten. Hat man im Gericht Not, darf man also auch in Gerichtsnöten nach Gott rufen. Und was macht Gott dann? Er hört und er rettet. Und das gerettete Geschöpf wird ihn preisen. Wo ist denn hier der Zwang oder wo ist der Automatismus? Den gibt es da nicht. Die Bibel und die ganze Heilsgeschichte lehrt uns, die Folge des Eigenwillens ist Dahingabe und Gericht. Und deswegen klagt der Herr in Matthäus 23, wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, so wie eine Henne ihre Küchlein unter den Flügel versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das Wort geht weiter. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden, Gericht. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich keinesfalls gewahren sehen, bis ihr dereinst sagt, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Die Folge von Gericht ist also Heil. Viele sagen, aber das Gericht dauert doch ewig und hört nie auf, sprechen dann von der ewigen Hölle und ewigen Verdammnis. Da kommen wir noch drauf, auf dieses Ewig. Wir halten aber jetzt schon mal fest, das Gericht dauert nicht ewig, nicht unendlich lang. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht klar ist. Das steht doch klar da. Oder ich lese das mal vor, Psalm 103, Vers 9. Da steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der das vergibt, all deine Ungerechtigkeit, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen. Barmherzig und gnädig ist Jahweh, langsam zum Zorn, groß an Güte. Er wird nicht immer da rechten und nicht ewiglich nachtragen. Steht genauso da. Also, ich will sagen, die Folge von Gericht ist immer Heil und die Gerichte, die können schnell gehen. Paulus vor Damaskus, das war ein schnelles Gericht, als ihn der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes traf und er anschließend blind 3 Tage mit Gott redete, da reichte diese kurze Zeit aus. Er war ein Kind Gottes, neugezeugt, bekehrt, wiedergeboren, ausgestattet mit dem Heiligen Geist der Wahrheit, der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. Bei anderen, da braucht es lange Gerichtszeiten, bis diese Gerechtigkeit lernen und Gottesfurcht lernen und dann irgendwann auch neu gezeugt wird. Das kann äonenlang dauern, aber niemals automatisch, niemals gezwungen. Gott wirkt, wer kann das wenden? Wir haben es heute Morgen gehört. Ich werde, sagt Gott, ich werde ein fleischernes Herz geben, ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Das wirkt alles Gott. Wir haben also gesehen, Gott will retten, Gott kann retten und Gott wird retten. Und wirkt dazu an dem Geschöpf, was nicht will, wirkt er, solange es nicht will, und wird das Geschöpf umkehrend machen. Und dass Gott retten will, retten kann und retten wird. Das ist in meinen Augen eindeutig und vielfach und klar bezeugt in Gottes Wort. Und für uns Gläubige, die wir Glieder am Leib des Christus sein dürfen, kommt noch ein gewaltiger Aspekt dazu. Wir hatten es gestern schon, ich lese nochmal, 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind Gott alle Zeit zu danken schuldig, eurethalben, vom Herrn geliebte Brüder, da euch Gott von Anfang an vorgezogen hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, zu der er auch uns durch unser Evangelium berufen hat, zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind vorgezogen zur Rettung, wie wir eine frühere Erwartung in Christus haben. Mit anderen Worten, unsere Erwartung, die geht früher in Erfüllung. Wir sind vorgezogen und erlangen die Rettung zuerst. Wir sind nicht die Einzigen, aber zuerst. Und wie war es denn bei uns? Haben wir die Gnade gefunden? Haben wir eben im Lied anders gesungen. Deswegen haben wir das ja gesungen. Da haben wir gesungen, die Gnade hat uns gefunden. So wird es auch bei allen übrigen. Die Gnade wird sie finden, so wie sie uns gefunden hat. Sie sind nicht von der Hoffnung, von der Erwartung, von der Rettung ausgeschlossen. Sie kommen später an die Reihe. Und dass sie ebenfalls Rettung erfahren, daran dürfen wir, die Vorgezogenen, mitwirken. Paulus sagt, und wir kennen das alle Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Ja heißt bestätigt. Die sind bestätigt, Urheber und Vollender in einem. Und weil sie bestätigt sind in ihm, darum ist auch das Amen nochmalige Bestätigung durch ihn, und zwar wozu? Zur Verherrlichung Gottes und womit? Durch unseren Dienst. Die Verwerfung, das Dahingeben, das Laufen lassen, in eigenen Wegen gehen lassen für die vielen, bringt schließlich den vielen, wenn auch über Umwege, die Versöhnung, bringt dem Kosmos Versöhnung. Der gnädige Gott erbarmt sich seiner Schöpfung aus Liebe und aus Gnade. Er kann gar nicht anders und er will auch nicht anders. Und er hat es von vornherein gesehen, geplant und gelöst. Sein Sohn versöhnt am Kreuz den ganzen Kosmos. Und Versöhnung ist noch nicht alles. Versöhnung aus Gnade ist noch nicht alles. Das ist eine Seite der Medaille. Die zweite Medaillenseite ist Leben aus Toten. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Leben. Gottes Leben. Gottes Wesen. Und das geschieht wie? Durch die Wiederannahme. Und wie kommt es zu der Wiederannahme der vielen? Durch den heiligen Erstling, durch die heilige Wurzel. Denn wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Und Christus ist der Erstling. Christus ist die Wurzel. Und in den Fülle Christus sind die Erstlinge mit eingegliedert. Das sind wir, die Gemeinde, die Glieder seines Leibes. Und wir können deshalb sagen, durch die Heiligung der wenigen, durch die heilige Auswahl geschieht Wiederannahme der vielen. Gott wählt durch Gnade wenige aus. Er zieht sie vor zum Segen, zur Rettung, zur Wiederannahme, zum Leben der vielen, die nicht zu den Auserwählten gehören. Und das gilt im ganzen Kosmos, im ganzen All, mit all seinen Heeren und Bewohnern. Die Gnade und Liebe Gottes ist tatsächlich allumfassend. Und dieses Zeugnis ist in besonderer Weise dem Apostel Paulus geschenkt und durch ihn offenbart. Jetzt müssen wir noch einen ganz wesentlichen Aspekt betrachten. Das ist dann der letzte Punkt für heute. Ich kann die Uhr nicht erkennen, weil das irgendwie spiegelt. Ich kann es aber auch nicht ändern. Was bedeutet ewig? Um diese Frage zu beantworten, machen wir wieder nichts anderes, als wir bisher gemacht haben. Wir schlagen unsere Bibel auf und suchen, was sie dazu sagt. Wir stellen keine eigenen Überlegungen an, keine eigenen Gedanken. Wir gucken auch nicht in Wikipedia und auch nicht in ChatGPT, sondern einzig und nur Gottes Wort. Mit Gottes Wort erklären und verstehen. Dazu sind wir ja hier, um ihn, den Christus, anzusehen und uns dann durch das Anschauen seiner selbst umgestalten zu lassen. Und ihn sehen und betrachten können wir am besten in seinem Wort. Und das schlagen wir auf, Matthäus 25, Vers 46. Da heißt es, und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Na bitte. Da steht doch ewige Pein, ewige Strafe, ewige Verdammnis. Das ist doch ernst zu nehmen. Gottes Wort ist wahr, auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Aber genau lesen müssen wir es trotzdem. Alles, was wir wissen sollen, das hat Gott verdichtet auf 1000 Seiten oder wie viele Seiten es auch immer hat, die Bibel. Gemessen an dem, was die Welt an Weisheit zu bieten hat, ist das ganz komprimiert. Wir können davon ausgehen, dass Gott jedes Wort, jeder Buchstabe, der da steht, auf die Goldwaage gelegt hat. Deswegen müssen wir es auch genau betrachten. Also, wie lang ist die Pein? Da steht ewig. Und wie lang ist ewig? Unsere Sprache definiert, ewig ist ohne Anfang und ohne Ende. Das ist ewig. Aber hier hat die Pein einen Anfang. Denn die einen gehen dahin und die anderen eben nicht. Es gibt also einen Entscheidungspunkt. Von daher kann es nicht ohne Anfang sein. Hier stimmt also was nicht. Wir könnten die Hälfte der Ewigkeit schon mal vergessen. Sie hat nämlich den Anfang. Bleibt noch die zweite Hälfte der Ewigkeit. Vielleicht heißt es ja ohne Ende. Und dazu gibt die Bibel ganz klare Definitionen. Das Wort, was hier steht, und an den vielen anderen Stellen auch für ewig oder Ewigkeit, das ist eben das Wörtchen Äon, griechisch. Oder im Hebräischen heißt es Olam. Und jetzt betrachten wir eben wieder einige Zeugen der Schrift. Da schlagen wir auf Hebräer 1, Vers 2. Gott hat den Sohn gesetzt zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. So steht's da. Aber da steht nicht Welten, sondern steht Äonen. Ja? Also, er hat die Äonen gemacht. Oder Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, das steht meistens wieder Welten, aber auch hier, dass die Äonen durch Gottes Wort bereitet worden sind. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Logos, das Wort Gottes, hat die Äonen bereitet. Die Äonen haben also einen Anfang. Gut, soweit waren wir eben auch schon. Aber ist ja gut, wenn es nochmal bestätigt wird. Und jetzt, wie sieht es mit dem Ende, mit der Endlosigkeit aus? Matthäus 24, 3. Welches ist das Zeichen deiner Anwesenheit und des Abschlusses des Äons? 1. Korinther 10, Vers 11. Dies alles widerfuhr jenen vorbildlicherweise und wurde uns zur Ermahnung geschrieben, zu denen die Abschlüsse der Äonen gelangt sind. Hebräer 9, Vers 26. Nun aber hat er sich einmal zur Ablehnung der Sünde für den abschließenden Zeitraum der Äonen durch sein Opfer offenbart. Wir haben jetzt drei Zeugen gefunden in Gottes Wort, dass die Äonen einen Abschluss haben. Also, äonisch bedeutet weder ohne Anfang, noch bedeutet es ohne Ende. Sie haben einen Anfang, sie haben ein Ende, sie haben einen Abschluss. Es ist nicht gesagt, wie lange ein Äon dauert. Das ist in der Regel eben ein sehr langer Zeitraum. Aber er hat einen von Gott festgesetzten Anfang und ein von Gott festgesetztes Ende. So sagt es Gottes Wort oder so lese ich es daraus. Etwas anderes überzeugt mich nicht. Was ist also dann äonisch? Schlagen wir wieder auf. Und haben es eben ja schon getan. Johannes 17, Vers 3. Das ist das äonische Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Wenn wir ans ewige Leben denken, dann ist uns völlig klar, das ist nicht unser jetziges Leben. Bei euch jungen Leuten geht's ja vielleicht noch, aber bei denen, die etwas älter sind, wenn ich denke, ich würde so wie ich jetzt bin, ewig weiterleben, geht doch gar nicht so schlimm. Bei all den Nöten und Gebrechen und Unzulänglichkeiten, das wäre schlimm, wenn das nie enden würde. Es ist uns also völlig klar, ohne dass wir darüber sprechen müssen, es ist völlig klar, dass mit ewigem Leben eine ganz andere Qualität einhergeht. Steht ja auch da. In diesem Vers, ihn erkennen ist ewiges Leben. Schließt noch 1. Korinther 13, Vers 12 dazu. Bis jetzt erblicken wir nur aus einem Bruchteil. Wenn aber die Reife kommt, wird das aus dem Bruchteil abgetan werden. Denn bis jetzt erblicken wir sie wie durch einen Spiegel in Dunkeldeutung. Dann aber wie von Angesicht zu Angesicht. Bis jetzt erkenne ich nur aus Bruchteilen. Dann aber werde ich so erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Es muss also etwas reif werden. Der jetzige Zustand ist nicht gut genug. Es braucht mehr Qualität. Aber nicht nur mehr Qualität, es braucht göttliche Qualität. Und diese göttliche Qualität wird eben auch mit diesem Begriff Äon ausgedrückt. Das ist das äonische Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Dieses Wort Äon hat also zwei Bedeutungen. Einmal der Zeitaspekt, ein von Gott bestimmter Zeitabschnitt mit Anfang und Ende. Und zum anderen der Qualitätsaspekt, wenn Gott es zur göttlichen Ausreife gebracht hat. So können wir aber jetzt noch nicht Schluss machen. Denn wenn wir festgestellt haben, dass äonisch nicht ewig bedeutet, sondern dass die Äonen einen Anfang und ein Ende haben, da ergibt sich ja eine neue Frage, eine Frage, die sich vorher gar nicht gestellt hat. Nämlich, ja, wenn ewig nicht ewig ist und wenn äonisch nicht endlos bedeutet, was ist dann mit den Aussagen über die Ewigkeit Gottes? Hat Gott dann auch einen Anfang und ein Ende? Ist denn dann das ewige Leben gar nicht endlos? Hört das irgendwann auf? Ist eine schwierige Frage, oder? Ich will versuchen, eine Antwort darauf zu geben. An einem Beispiel. Gott bezeichnet sich in der Bibel häufig mit der Gott Israels. Ist er deshalb nur der Gott Israels? Nee. Er bleibt auch der Gott und Vater der gesamten Schöpfung. Da, wo er sich Gott Israels nennt, wo er sich auf den Gott Israels reduziert, da will er darauf aufmerksam machen, dass es sich eben da gerade um Israel handelt. Und selbst da, wo er sich einschränkt auf den Gott Israels, bleibt er der Gott der ganzen Schöpfung. Das ist auch jedem klar. Und warum ist es mit dem Zeitaspekt nicht genauso zu verstehen? Wo er sich selbst als ewig oder als äonisch bezeugt, da reduziert er sich als auf den Gott innerhalb der Äonen, macht er deutlich, dass er auch innerhalb der Äonen Gott ist, dass er vor den Äonen, die er selbst geschaffen war, schon Gott war und dass er es nach den Äonen, die er selbst abschließen wird, bleiben wird. Das ist doch völlig klar. Der einfache Vers, den wir jetzt schon ein paar Mal gelesen haben, Römer 11, Vers 36, der teilt uns ein in drei Abschnitte. Aus ihm, was also aus ihm herauskommt, war vorher in ihm drin. Aus ihm, durch ihn, wir könnten auch sagen, durch ihn getragen und wieder in ihn hinein. In dieser Zeit, wo das All durch ihn getragen wird, in dieser Zeit gibt es überhaupt Zeit. Vorher war keine Zeit, nachher wird keine mehr sein. In dieser Zeit gibt es die Äonen und auch in dieser Zeit ist er der Gott, auch der äonische Gott. Da ist er der Gott. Und vorher ist er sowieso und nachher sowieso. Sein immerwährendes Sein drückt die Bibel nicht in dem Wort Äon aus, sondern mit Begriffen wie unauflösliches Leben in Hebräer 7, Vers 16 oder 1. Korinther 15, 53. Dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Unsterblichkeit kann man übersetzen mit Todlosigkeit. Dass das äonische Leben kein Ende haben wird, das liegt in der Natur der Sache, weil es ist sein Leben, aber es liegt nicht in dem Wortbegriff Äon. Äonisches Leben ist doch Erkenntnis. Eins werden in Liebe mit dem lebendigen Gott. Er selbst, der Lebendige, ist das Leben. Das bedeutet nicht nur, dass er der Lebendige für alle Zeiträume ist, das ist er auch, der Lebendige für die Äonen der Äonen, sondern vielmehr hat er diese Zeiträume, die Zeit, die Äonen geschaffen. Er war also schon vorher vor den Äonen Und sein Leben und seine Herrlichkeit beginnen nicht erst mit den Äonen. Die waren ja vorher schon. Und wieso sollte sein Leben oder seine Herrlichkeit enden, wenn er die Äonen abschließt? Noch dazu, wenn er selber sagt, das Ende einer Sache wird besser als ihr Anfang. Er ist doch Yahweh, der Ich Bin, der Ich Bin. Das ist eine im Hebräischen ausgedrückte Form des dynamischen Sein. Ein permanentes, fortwährendes Sein. Werden und werdend machend, der da ist, der da war und der da sein wird. Alles göttliche Sein und Wesen, sein Sohn Jesus Christus, seine Liebe, sein Leben, seine Herrlichkeit, seine Erlösung, seine Kraft und Herrlichkeit und Stärke und Ehre ist und bleibt alles unvergänglich, unverweltlich, unabänderlich, unauflöslich, unveränderbar, weil es in der göttlichen Natur der Sache liegt. Und alle, die wieder zu ihm zurückkehren, aus ihm, durch ihn und in ihn hinein, sind dann umgestaltet, wenn sie Zugang zu ihm zurückfinden, sind dann umgestaltet in seine göttliche Natur. Der Denkansatz, wenn das ewige Leben ewig ist, dann muss auch die ewige Verdammnis ewig sein. Der ist verständlich, aber aufgrund der Wortbedeutung unhaltbar. Und jetzt noch eine Sache. Die Sache mit dem Wurm. Es ist eigentlich einfach nach all dem, was wir jetzt betrachtet haben. Was aber ist mit dem Wurm, der nicht stirbt? Lesen wir Markus 9, Vers 43. Wenn deine Hand dich ärgert, hau sie ab. Es ist dir besser, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen, ich lese es mal so, wie es gelesen wird, als mit zwei Händen in die Hölle hinabzufahren, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das Ganze wird noch dreimal wiederholt. Es ist also eine ganz ernste Angelegenheit. Ein schweres Gerichtswort, welches sich genau so erfüllen wird. Aber wo ist der Ewigkeitscharakter bei diesem Wort? Ich erkenne keinen. Dass das Feuer unauslöschlich ist, heißt doch nicht, nicht alles verraten, das kommt ja gleich. Dass das Feuer unauslöschlich ist, heißt doch nicht, dass es ewig brennt. Es heißt, dass dieses Feuer niemand löschen kann, ist unauslöschlich. Ist für Gott irgendeine Sache zu wunderbar, dass er sie nicht könnte? Fragt das schon in Mose, fragt Gott den Abraham, sagt, ist für Yahweh eine Sache zu wunderbar? Und die Antwort hat uns die Geschichte ja schon bereits gegeben, aber vielmehr noch Gottes Wort. Nee, nichts bleibt ihm verwehrt. Das bei Menschen Unmögliche ist bei Gott möglich, sagt Lukas 18, 27. Wenn er also das Feuer löschen will, dann wird er es auch tun. Und was er will, haben wir doch ausführlich betrachtet, wird er tun. Und außerdem hat Gott es schon wieder angekündigt, und du hast es auch vorher gesagt, Sprüche 26, Vers 20, wo es an Holz fehlt, da erlischt das Feuer. Was bedeutet Holz? Holz ist das natürliche Menschentum, der alte Mensch. Wenn also alles alte, alles sündenbehaftete Menschentum verbrannt ist, dann erlischt das Feuer. Dann hat es nichts mehr zu brennen. Was dann nur noch übrig bleibt, ist neues Leben. Das alte ist vergangen. Und der Wurm, der nicht stirbt, steht denn da, dass er niemals nicht stirbt? Nein, das steht nicht da. Und es gibt zig andere Stellen, wo auch steht, dass etwas nicht erfolgen wird und später geschieht es doch. Nicht bedeutet nicht zwangsläufig niemals nicht. Ich will ein Beispiel nur sagen. Gott sagt zu Hosea ganz schlimme Sachen. Hosea 1, Vers 9. Da sagt er, gib deinem Kind den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk. Und jetzt noch schlimmer. Und ich will nicht euer Gott sein. Was für ein schlimmes Wort, was für ein schlimmes Gerichtswort über Israel. Aber heißt es, ich will es niemals nicht sein? Im selben Brief Ein Kapitel weiter, Kapitel 2, Vers 23, ist die totale Wende. Da sagt der gleiche Gott, und es wird geschehen an jenem Tage, es hat also alles seine Zeit, an jenem Tage, da werde ich erhören, spricht Yahweh, ich will mich erbarmen und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, mein Gott. Gott wendet, wann und wo und wie er will.
Steht sogar schon drei Verse weiter.
Ja. Und außerdem, wir kennen ja schon einen anderen Wurm, den bei Jona. Und damit zeigt Gott doch, dass er den Wurm einsetzt nach seinem Plan. Muss doch auch. Wenn das All ihm dient, dann auch der Wurm. Und der Wurm nach Gottes Plan hat einmal ausgedient. Spätestens dann, wenn Gott sagt, so, siehe, jetzt mache ich alles neu. Behaupte ich das einfach so oder gibt es hier wieder einen biblischen Nachweis? Die Aussage aus Markus, dass der Wurm nicht stirbt, entstammt aus einem Zitat von Jesaja. Da steht, Jesaja 66, Vers 22, denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Yahweh, also wird euer Same und euer Name bestehen. Und es wird geschehen, von Neumond zu Neumond und von Sabbat zu Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht Yahweh. Und sie werden hinausgehen und sich, jetzt kommen schlimme Worte, sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden eine Abscheu sein allem Fleisch. Ich will darauf hinaus, dass dieses Wort im Zusammenhang steht mit Neumonden und Sabbaten. Wenn es also noch Neumonde und Sabbate gibt, dann kann der Sollzustand zum Abschluss der Äonen noch nicht erreicht sein. Denn wie ist da der Zustand? Dann wird einmal alles neu und es wird keine Nacht mehr sein. Verdammung wird dann auch nicht mehr sein. Können wir nachlesen, Offenbarung 22,5. Wird es keinerlei Verdammung mehr geben, sondern der Thron Gottes und des Lämmleins wird in ihr sein. Und seine Sklaven, die also ihm gehören, werden ihm Gottesdienst darbringen. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn sein. Auch wird es nicht mehr Nacht sein. Und sie bedürfen auch nicht mehr des Lichts der Sonne, denn der Herr Gott wird sie erleuchten. Gibt keine Nacht und kein Licht der Sonne. Und wenn es kein Licht der Sonne gibt, gibt es auch keine Mondphasen mehr. Und wenn es keine Mondphasen mehr gibt, gibt es auch keine Neumonde mehr. Und wenn es keine Nächte mehr gibt, dann gibt es nur noch Tag und nicht mehrere Tage. Denn Tage wechseln sich durch Nächte ab, die es aber nicht mehr gibt. Sondern es gibt nur noch einen Tag. Es hat keine Nacht mehr. Es gibt schlichtweg keine Sabbate und Neumonde mehr. Das Wort vom Wurm hat also für eine Zeit seine Berechtigung, aber eben nicht für alle Zeit. Wie es der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Wenn also in irgendeiner Sache etwas als unmöglich bezeichnet ist, dann gilt diese Unmöglichkeit nur so lange, wie Gott es nach seinem Willen für richtig befindet. Er vermag alles zu wenden, auch das, was unmöglich ist. Wenn Gott willens ist, ist er imstande, Unmögliches zu durchbrechen und in sein Gegenteil zu verkehren. Und da besteht gerade das Wesen des Glaubens drin, damit zu rechnen und überzeugt sein von dem Vermögen Gottes durch seine Allmacht und Liebe. Dass er vollbringt, was ihm wohlgefällt, auch wenn es uns unmöglich erscheint. Wir kommen zum Schluss. Ich fasse ganz kurz zusammen. Gott ist Leben und Licht und Liebe. Und seine Liebe zur ganzen Schöpfung lässt ihn nicht ruhen, bis ihn alle zurücklieben, bis er alle ins Licht gebracht hat und erleuchtet hat, bis er alle in sein Gottesleben hineingezeugt hat, bis er in Liebe alles in allem ist, der Weg dorthin, bis in diese wunderbare Vollendung, der ist lang und der ist schwer, aber es gilt kein Heil ohne Gericht und kein Gericht ohne Heil. Das ist die Kurzfassung von Allversöhnung. Und wir haben dazu nachgewiesen, dass Gott in Christus das ganze All versöhnen will und dass er das ganze All versöhnen kann und dass er das ganze All versöhnen wird. Ja, eigentlich ist das ganze All am Kreuz bereits versöhnt. Aber diese Versöhnung muss noch zur Auswirkung kommen. Gottes Gnade und Liebe ist tatsächlich allumfassend. Dieses Zeugnis ist wahr. Bleiben wir in dem, was wir gelernt haben. Wie sehr es auch von vielen in Frage gestellt wird. Bleiben wir dabei, dass wir, so wie es in Kolosser 1, Vers 23 heißt, gegründet, fest gegründet und beständig im Glauben beharren und uns davon nicht fortbewegen lassen. Wovon nicht fortbewegen lassen? Von der Hoffnung, von dem Erwartungsgut des Evangeliums, welches wir gehört haben, das in der gesamten Schöpfung unter dem Himmel geherollt wird, dessen Diener Paulus wurde. Und wir fassen diese wunderbare Freudenbotschaft zusammen in wenigen Versen. Die lese ich nach. Römer 11, Vers 36. Aus ihm und durch ihn und in ihn hinein ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen. 1. Korinther 15, 22. In Christus werden alle lebendig gemacht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Vers 54. Und Vers 28, der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Und wenn ihm dann das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnet, damit Gott alles in allen sei. Halleluja. Amen.
Amen.
Wir beten noch zusammen. Geliebter Vater, und allmächtiger großer Gott, wir beten dich an und treten vor dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir, dass wir Zugang zu dir haben dürfen und danken dir, dass das möglich ist, weil du uns ergriffen hast, dich zu ergreifen, weil du uns in dein Gottesleben schon hineingezeugt hast, dass wir dein Leben haben dürfen, dass wir Zugang zu dir haben dürfen, dass wir dich Vater nennen dürfen, weil du unser Vater bist. Wir danken dir, dass das so ist. Und wir danken dir auch, nicht nur für unser Leben, dass du uns in Gnade geschenkt hast, dass du uns in Gnade gegeben hast, dir gehören zu dürfen, sondern wir danken dir auch, dass wir nur ein Anfang sind und du mit deiner ganzen Schöpfung und mit dem ganzen All an dein Ziel kommen wirst. So hast du es gewollt, so hast du es geplant, so hast du alles gewirkt. Du hast alles getan, Herr Jesus Christus. Das ganze All ist versöhnt am Kreuz. Das ist kein Angebot, sondern das ist eine Tatsache. Und wir beten dich dafür an. Und wir wissen und können es erahnen, dass noch vieles kommen muss, bis es soweit ist. Äonenlang wird das dauern. Aber du bist der Herr und der Gott auch in dieser Äonenzeit. Und du wirst dich herrlich erweisen, dass jedes Knie sich fröhlich und willig vor dir beugt, sich selber vor dir verbeugt und sagt, du bist mein Herr, du bist unser Vater. Dass das jeder sagen kann, das wirst du so führen und wirken, und zwar ganz ohne Automatismus. Das braucht jede Menge Nöte. Aber du wirst es vollenden und wir dürfen wissen und glauben, das gilt für uns und das gilt auch für alle anderen. Alles, was wir an Nöten durchmachen müssen, das ist nicht wert der Herrlichkeit, die du für uns bereithältst. Deine Herrlichkeit wird alles weit überstrahlen. Über alles Bitten und Verstehen wirst du geben. Auch wenn wir jetzt in dieser Erdenzeit manche Not durchmachen müssen. Aber wir vertrauen dir, Herr Jesus, Du bringst uns durch. Du gibst uns die Kraft. Du gibst uns das Vermögen, auch standzuhalten. Und so denken wir besonders an unsere jungen Geschwister. Halte du sie bei dir, dass wir uns auch im nächsten Jahr hier in dieser Runde wieder versammeln können und keines fehlt. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir sie dir anbefehlen dürfen und auch jeden, auch im Alter oder in Gebrechen oder in Nöten oder an denen, die verfolgt werden, dass wir sie dir anbefehlen dürfen und wollen es tun. Trage du hindurch, führe du hindurch, leite du hindurch und du kommst ganz sicher zum Ziel. Deswegen wollen wir gelassen bleiben und dir danken für deine großen Taten. Du bist wahrhaftig der Allmächtige und du bist wahrhaftig der liebende Vater. Du bist die Liebe. Wir beten dich an. Amen.
Amen.